Für mich war immer Erfolg, wenn ich etwas tun kann, was mich von innen erfüllt. Ein interessantes Leben zu führen, interessante Menschen zu treffen, Dinge zu tun, die spannend sind. Nichts tun zu müssen, worauf ich überhaupt keine Lust habe. Das heißt nicht, dass ich nicht auch in all den Prozessen, in denen ich bin, zum Beispiel beim Buchschreiben, dass ich da jeden Tag das toll finde alles oder dass ich jeden Prozess während des Buchschreibens total feiere. Nee, überhaupt nicht. Ich finde auch manche Tage zum Kotzen und will auch manche Sachen nicht machen. Das meine ich nicht. Ich meine eher so im Großen und Ganzen. Für mich war Freiheit immer der höchste Wert, bis heute. Und mir ein Leben zu erschaffen, das mir ermöglicht, frei zu sein in meinen Entscheidungen, das war für mich die höchste Definition von Erfolg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Glory. Mein heutiger Gast ist Lars Ament. Der ist Life-Coach, Motivator und Bestseller-Autor. Mit seiner Biografie über Bushido landete sein erstes Buch 2008 direkt auf der Nummer 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Aber auch Nachfolgewerke wie It's All Good, Rock Your Life oder Dieses bescheuerte Herz waren große Erfolge. Die Verfilmung des zuletzt genannten Werks lockte mit Ilias Mbarek in der Hauptrolle 2017 mehr als 2 Millionen Menschen in die Kinos. Aber auch als Podcaster begeistert er mit dem Format Auf einen Espresso mit Lars Ament seine Fans. Im Herbst ist Lars mit seiner Tour Der Soundtrack deines Lebens auf deutschen Bühnen unterwegs. Wir sprechen über Freiheit als allerhöchsten Wert, Sinnkrisen, die Kraft der Meditation, Wohlstandsdepressionen, Empathie, das Leben im Moment und seine prägenden Erfahrungen in einer Favela in Rio de Janeiro. Lars Ament verrät, warum Musik seit seiner Kindheit der einzige rote Faden in seinem Leben ist, wieso er in seinen 30ern immer wieder fast pleite war, weshalb Aufgeben für ihn niemals eine Option ist und wieso wir alle bedingungslos unserem großen Traum folgen sollten. Hast du meinen Podcast bereits abonniert, dann freue ich mich riesig. Falls nicht, dann hole das doch bitte jetzt nach, damit du in Zukunft garantiert keine neue Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Lars Ament.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Lieber Lars Ament, herzlich willkommen bei Road to Glory.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Bin ganz gespannt, wohin die Reise gehen wird.
Du, ich habe im Vorfeld bei den Recherchen so viele Fragen in meinem Kopf gehabt, dass ich weiß, ich werde die sowieso nie alle unterkriegen. Ich glaube, mit dir könnte ich locker 5 Stunden sprechen. Wir sind aber nicht hier bei Zeit alles gesagt, sondern bei Road to Glory. Und da muss ich gucken, ein bisschen Kill Your Darlings dann fliegen. Lars, wenn dich Leute auf einer Party kennenlernen und von dir noch nie was gehört haben und dann kommt ihr ins Gespräch und dann kommt ja irgendwann auch mal das Thema, was machst du eigentlich beruflich? Was sagst du zu diesen Menschen, die dich das fragen?
Also es kommt immer so ein bisschen auf Setting an. Früher habe ich einfach so Quatsch erzählt und gesagt, ich bin Astronaut oder ich bin Kinderarzt. Einfach so, um die Party ja ein bisschen interessanter zu machen. Aber heute würde ich einfach sagen, ich bin Autor.
Okay. Also das mit den Fantasieberufen einfach auch um Reaktionen rauszukitzeln, ist das auch so ein bisschen?
Ja, einfach ein bisschen aus Spaß. Das war so auch ein bisschen meine Partyzeit in den 30er Jahren.
Du bist ein Zeitreisender, ja. Lars, jetzt wissen wir es.
Genau, in meinen 30er Jahren in Berlin, und das war auch noch die Phase, wo ich sehr, sehr häufig auf Partys war und so die zweite wilde Phase nach den 20ern. Die hatte ich da, und ja, wenn man das Leben auch nicht so ernst nimmt, sondern einfach so ein bisschen sagt, ey, ich möchte Spaß haben und die Leute auch ein bisschen vielleicht auch, ja, so zum Nachdenken bringen und so, dann habe ich einfach manchmal ein bisschen Blödsinn erzählt, aber immer liebevoll und nie irgendwie hochnäsig oder so, und ich habe es in der Regel auch am Ende immer aufgelöst und habe gesagt, Leute, ganz ehrlich, sehe ich aus wie ein Astronaut? Also so, come on.
Na gut, da gibt's ja immer diesen sehr alten, aber doch wahren Spruch, never judge a book by its cover. Ne? Also man weiß halt nicht, man sieht's den Menschen nicht immer unbedingt an, aber ich weiß schon, was du damit meinst. Du hast ja bereits mit Anfang 20 einen Job gemacht, für den auch heute noch viele, viele Menschen alles geben würden. Du hast nämlich einen sehr coolen Beruf als Musikjournalist gehabt, du hast Weltstars getroffen, du hast sie interviewt, wobei ich gelesen habe, dass du aufgrund deiner großen Gabe der Empathie eigentlich sie nie interviewt hast. Du hast mit ihnen Gespräche geführt, du hast auf einer Ebene sie erreicht, die viele andere nicht erreicht haben. Und nun frage ich mich, wenn du da so tolle Erlebnisse hattest, warum hast du denn dann das nicht noch viel länger gemacht? Weil du nennst dich heute Autor, aber wenn ich richtig informiert bin, so Interviews führst du zwar auch natürlich, auch mit deinem eigenen Podcast, aber so diese Star-Welt, das ist ja gar nicht mehr Thema bei dir. Wie kommt das?
Ne, das kann ich dir einfach beantworten. Ich bin damals aus meinem Job rausgeschmissen worden. Ich wollte da überhaupt nicht weg. Ich habe wirklich gedacht, ich habe hier mein persönliches Paradies gefunden. Du musst dir überlegen, ich war ein riesen Musikfan damals, bin's immer noch geblieben bis heute. Ich würde sogar sagen, dass Musik der einzige rote Faden in meinem Leben ist, schon von Kindheit. Und ich bin dann irgendwann in Frankfurt beim Radio gelandet, beim Jugendsender, der damals neu aufgebaut worden ist, und ich durfte da irgendwie so mitmachen. Zuerst als Praktikant und dann später habe ich eine Sendung gemacht mit anderen Kollegen und Kolleginnen zusammen und war dann Teil der Musikredaktion, später sogar, das hieß Musikmanager. Also habe mich da wirklich so hochgearbeitet innerhalb des Radiosenders, und ich habe mein Glück nie begreifen können, weil ich dachte mir, ich bekomme Geld für etwas, das ich auch umsonst machen würde. Und das ist kein Spruch ernsthaft. Also so, wir waren damals auch so eine echt coole Gruppe von Jungs und Mädels, die einfach Bock hatten, was zu machen. Und ich kann mich noch gut erinnern, es gab ja, wie in jeder Firma, gibt es so Pläne. Bei uns waren das Redaktionspläne, wann wer zu arbeiten hat. Und es waren immer alle da. Auch die, die gar nicht eingetragen waren. Und das ist ja ein Zeichen dafür, dass hier was Besonderes passiert, dass irgendwie die Stimmung gut ist, dass Leute Lust haben, irgendwie was zu reißen, sich auszudrücken. Wir waren alle jung, wir waren alle so zwischen 20 und 35, gab auch ein paar Ältere, aber so die allermeisten waren noch jung am Anfang ihrer Karriere oder am Anfang ihres Berufsweges, voller Energie, keine Verpflichtungen. Wir konnten alle arbeiten bis zum Umfallen, weil wir es wollten, weil es auch so viel Spaß gemacht hat. Und ich dachte wirklich, ich bin im Paradies gelandet, wenn es so mein Leben lang bleibt, ich hätte sofort unterschrieben. Und dann kam ein neuer Chef, wie das halt manchmal so ist in großen Firmen. Dann wird der CEO ausgetauscht. Und was macht der CEO, wenn er keine grundlegenden Ideen hat? Er feuert erstmal 20% der Angestellten, um am Ende vielleicht ein besseres Ergebnis zu erzielen finanziell. Und er hat alle Sendungen, alle Spezialsendungen, die den Radiosender damals so besonders gemacht haben, hat er einfach gecancelt und hat aus diesem Sender dann so ein Formatradio gemacht. Also quasi ein Sender austauschbar, den es 50 Mal überall woanders auch gibt. Und hat einfach auch alle rausgeschmissen, die in irgendeiner Form besonders waren. Und zwar gar nicht besonders im Sinne von bessere Menschen, sondern besonders in der Form von andersdenkend oder out of the box, die Spezialwissen hatten, die irgendwie Lust hatten, auch Cooles zu machen. Und was Cooles ist halt auch nicht immer Mainstream. Und ich war halt damals auch schon ziemlich vorlaut und habe auch immer meine Meinung gesagt, wenn ich was nicht gut fand. Ja, und dann habe ich da einfach in dieses neue System nicht mehr reingepasst und dann war ich einer von denen, die einfach rausgeschmissen wurden, und ich fand das damals zutiefst ungerecht.
Würdest du denn sagen, dass das im Rückblick deines ja doch unglaublich spannenden, aufregenden Lebens, also wenn ich eintauche in deine Vita, ich bin von einem Aha-Erlebnis zum nächsten gekommen, mega, also wie gesagt, ich könnte Stunden mit dir sprechen. Du hast das Credo, aufgeben ist keine Option. War das aber in dem Moment so ein Schock, dass das auch vielleicht eine deiner größten Niederlagen war, weil du sagst ja, du warst im Paradies, das war das, was du machen wolltest, und dann wurde es dir einfach weggenommen. Das ist ja für jeden Menschen dann ein einschneidendes Erlebnis, wobei man es immer einordnen muss. Na, also es ist natürlich nicht zu vergleichen wie mit dem Verlust eines geliebten Menschen. Also es ist schlimm, aber es gibt auch Schlimmeres, als einen Job zu verlieren.
Ja, auf jeden Fall. Also damals war das ein ganz schlimmer Moment für mich. Und ich weiß noch, wie ich wirklich auch so zusammengeklappt bin. Meine Mutter, die damals auch in Frankfurt gewohnt hat, die war in meiner Wohnung, und sie hat mich zu ihrem Arzt gebracht. und dann lag ich erstmal 2 Stunden da und der hat mir so eine Infusion gegeben und hat gesagt, leg dich erstmal hin, ruh dich aus. Ich war käsebleich im Gesicht und ich dachte wirklich, ab sofort wird's nicht mehr so schön, wie es jetzt war in den letzten Jahren. Weil ich hatte wirklich das Gefühl gehabt, hier bin ich angekommen. Genau das will ich machen. Und gibt ja so diesen schönen Satz, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und genauso war das auch. Ich dachte damals, die Welt geht unter, ich kriege nie wieder so einen tollen Job. Und aus der heutigen Sicht mit mehr Lebenserfahrung, mit all den Erlebnissen, die danach ja erst passiert sind, würde ich sagen, es war das Beste, was mir je passiert ist.
Ja, das ist toll, wenn man das sagen kann. Ich finde es auch wunderbar, wie du so unglaublich positiv das Leben siehst. Und ich glaube auch, dass deine Ansätze absolut richtig sind. Aber jetzt geht mir durch den Kopf, du hast nach dieser Niederlage ja dann im Grunde seit sehr vielen Jahren einen tollen Lauf. Du hast unglaubliche Erfolge gefeiert. Du hast 14 Bestseller schon geschrieben. Du bist ein ganz erfolgreicher Coach, Motivator. Du bist auch ein Podcaster, der sehr erfolgreich ist. Kommt dir das manchmal fast ein bisschen nicht geheuer vor, dass du jetzt seit vielen Jahren so einen Flow hast oder kommen solche Gedanken dir gar nicht in den Kopf? Weil Selbstzweifel kennen wir ja alle und also du hast diese große Niederlage in jungen Jahren gehabt, aber seitdem läuft es bei dir ja eigentlich sensationell. Du hast ja was unglaublich Tolles aufgebaut in den Jahren.
Ja, das stimmt, aber die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung ist ja was völlig anderes. Also das stimmt natürlich, ich habe meine Bücher geschrieben, die waren noch fast alle sehr erfolgreich, aber was ich ja sehe, ist die Arbeit, die dahinter steckt. Und das ist ja das, was die Menschen da draußen nicht sehen. Und ich weiß, was das für Entbehrungen einfach sind. Jahrelang, ich habe in meinen kompletten 30ern überhaupt keine Kohle gehabt, weil man darf das ja auch nicht so überinterpretieren. Was heißt es denn, ein erfolgreiches Buch zu haben? Wenn du ein erfolgreiches Buch schreibst, dann bedeutet das, du bist erstmal ein Jahr damit beschäftigt.
Und dafür kriegst du vielleicht ein Mini-Honorar, gerade wenn du einen Erstling schreibst und hoffst dann, das verkauft ja ein bisschen.
Genau, und man muss es einfach so sehen, realistisch betrachten. Und das wissen ja die meisten nicht. Wenn du schreibst ein Buch und dann beschäftigst du dich damit vielleicht ein Jahr oder ein Dreivierteljahr, manchmal auch 2 Jahre. Und das ist Zeit, die du nicht bezahlt bekommst. Und selbst wenn du einen Vorschuss bekommst vom Verlag, der ja dafür genutzt werden sollte, um das Buch zu schreiben, dann ist der ja aufgebraucht, wenn du es wieder geschrieben, also wenn du fertig bist. Das bedeutet, es ist nicht so, dass du mit jedem Buch 500.000 Euro verdienst, sondern du verdienst, wenn du ein erfolgreicher Autor bist, so viel Geld, dass du ein gutes Leben hast. Aber es ist nicht so, dass ich ein Ferrari vor der Tür stehen habe und mir mit jedem Buch eine Wohnung kaufen kann.
Wobei, Lars, man natürlich auch das Wort Erfolg ja immer auch für sich selbst interpretieren kann. Ich bin der Meinung, allein wenn durch eins deiner Bücher ein Mensch auch nur ein anderes, besseres Leben führt und da sich dadurch inspiriert fühlt, ist das ja schon ein Erfolg. Aber klar, es ist halt dann nur der ideelle Erfolg. Wie würdest du denn das Wort Erfolg überhaupt definieren? Das ist ja so wahnsinnig aufgeladen. Und auch mein Podcast Road to Glory ist, wobei ich da eigentlich nur peripher um das Thema Erfolg dreht. Es geht ja vielmehr auch um Mental Health Themen und um psychologische Themen. Aber Erfolg ist wahnsinnig aufgeladen, das Wort. Was ist das für dich für ein Begriff?
Für mich war immer Erfolg, wenn ich etwas tun kann, was mich von innen erfüllt. Ein interessantes Leben zu führen, interessante Menschen zu treffen, Dinge zu tun, die spannend sind. Nichts tun zu müssen, worauf ich überhaupt keine Lust habe. Das heißt nicht, dass ich nicht auch in all den Prozessen, in denen ich bin, zum Beispiel beim Buchschreiben, dass ich da jeden Tag das toll finde alles oder dass ich jeden Prozess während des Buchschreibens total feiere. Nee, überhaupt nicht. Ich finde auch manche Tage zum Kotzen und will auch manche Sachen nicht machen. Das meine ich nicht. Ich meine eher so im Großen und Ganzen. Für mich war Freiheit immer der höchste Wert bis heute. Und mir ein Leben zu erschaffen, das mir ermöglicht, frei zu sein in meinen Entscheidungen. Das war für mich die höchste Definition immer von Erfolg. Das heißt, all die Dinge, die man im Außen sieht, wie tolles Auto oder tolle Klamotten oder schöne Urlaube irgendwie in 5-Sterne-Hotels, das war mir nie wichtig. Sondern mir war es immer wichtig, vor allem in der Zeit, in der ich herausgefunden habe, was ich machen möchte beruflich, was ich wirklich gut kann und was mich auch erfüllt von innen, ist, das machen zu können, was ich gerne mache und meine Miete zu bezahlen. Das war alles. Das war für mich Erfolg. Und ich glaube, vielleicht nicht die größtmögliche, aber eine der größtmöglichen Niederlagen im Leben ist es, im Außen erfolgreich zu sein, also viel zu haben, aber sein Leben zu hassen. Ich glaube, es gibt kaum was Schlimmeres, was Sinnloseres. Was nützt es dir, in einem großen Haus zu wohnen, das dir gehört, mit 3 Autos vor der Tür, wenn du morgens aufstehst und dein Leben scheiße findest?
Ich habe deinen Leitsatz, aufgeben ist keine Option, im Kopf. Du hast erzählt, dass du in den 30ern wirklich hart kämpfen musstest. Du hattest kein Geld. Du hast zwar das gemacht, was du liebst. Du hast wahrscheinlich dann ja auch schon, hilf mir bitte einmal kurz, dein Durchbruch als Autor war ja mit der Biografie über Bushido, richtig? Das war dein erster großer Erfolg. Und das war 2008 irgendwie. Also da warst du dann so Ende 20, Anfang 30. Ja. Und du sagst, da hast du noch nicht viel verdient. War denn mal eine Zeit, wo du dann auch so mit dir gekämpft hast und tatsächlich aufgeben wolltest, weil du merktest, das ist mir jetzt alles zu sehr Herausforderung, und hat deine innere Stimme immer zu dir gesagt, nein Lars, das ist das, was dir Spaß macht, das ist das, was du kannst, das ist das, was du möchtest, bleib da dran, weil diese innere Stimme ist ja sehr destruktiv häufig, ne? Also die kennen wir ja alle.
Also aufgeben wollte ich nie in dem Sinne, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt einen anderen Job oder ich lasse das Buch schreiben jetzt sein. Das stand für mich nie in Frage, aber ich habe durchaus auch mal meinen Vater angerufen mit 35 oder mit 36 und habe gesagt, Papa, kannst du mir mal 5.000 Euro leihen? Ich weiß nicht, wie ich in den nächsten 2 Monaten meine Miete bezahlen soll, aber ich weiß, dass ich in 3-4 Monaten wahrscheinlich wieder einen neuen Vorschuss bekomme für mein nächstes Buch. So, das hatte ich auch und das gehört dazu. Und das ist, ich habe das auch nie als schlimm empfunden in dem Sinne, sondern ich wusste, das gehört einfach dazu. Es ist part of the process. Es wird schon werden. Ja, es gibt diesen schönen Satz, ich habe keine Tattoos, aber wenn ich mir eins mal machen sollte oder wenn ich auf die schlechte Idee kommen sollte, mir dann doch mal ein Tattoo zu stechen, dann vielleicht diesen Satz, auch das geht vorbei.
Sehr schön, das ist toll, da sind wir ja Partner. Ich bin nämlich auch ein Tattoo-Jüngling, also eine Jungfrau in Sachen Tattoos. Ich habe nicht ein einziges Tattoo. Ich bin aber sehr häufig in Spanien unterwegs und da merke ich immer, mein Gott, was sich die Menschen da alles auf die Haut malen lassen. Wobei ich das überhaupt nicht verurteilen will, aber es ist witzig, dass du auch gar kein Tattoo hast.
Nee, ich finde Tattoos bei manchen Menschen, die ich mir anschaue, denke ich mir, das sieht unglaublich schön aus.
Manchmal.
Und bei manch anderen Menschen denke ich mir, ich möchte da einfach nicht hingucken.
Same here.
Und aber ich bin da einfach nicht der Typ für. Aber wer weiß, ja, nichts ist für immer. Meinungen ändern sich auch. Vielleicht bekomme ich irgendwann mal eine Midlife-Crisis und steche mir irgendwie den Namen meiner Tochter oder so.
Schön. Aber wenn du in dich reinhorchst, woher nimmst
du? Und heute, ja, heute Alexander, ja. Ich habe die Frage nämlich vorhin nicht korrekt beantwortet, was für mich Erfolg ist. Also heute würde ich sagen, mit dem Bewusstsein eines Vaters, ja, wie ich gerade dran gedacht habe, meine Tochter ist 3, würde ich sagen, der ultimative Erfolg für mich als Vater oder als Mensch, der auch Vater ist, wäre, wenn meine Tochter, wenn sie ausgezogen ist, immer wieder gerne nach Hause kommt.
Das finde ich sehr, sehr schön, rührt mich an, gerade weil ich zu meinem Vater jetzt ein sehr angespanntes Verhältnis immer hatte, der ist letzten Dezember gestorben, und das finde ich wunderbar, wenn Eltern so eine Einstellungen haben und sich das wünschen und dann auch viel dafür tun. Wobei es natürlich auch ein Austausch zwischen Vater und Kind ist, gar keine Frage. Aber bewahr dir das, lieber Lars, finde ich ganz, ganz inspirierend. Woher nimmst du denn dieses Grundvertrauen, dass alles gut wird? Das hast du ja gesagt, du bist einfach da ein Mensch, der schon da so eine innere Entspanntheit auch hat, auch wenn es mal nicht gelaufen ist, wie es in den 30ern war. Also du hast da so ein Grundvertrauen. War das immer schon da oder hast du dir das aufgebaut durch Erfahrung?
Das ist eine sehr gute Frage. Man vergisst hier auch so viel und man verklärt hier auch so viel, wie das früher mal so war. Also als Kind hatte ich dieses Grundvertrauen nicht. Also ich bin nie gerne in die Schule gegangen. Ich habe mich immer geliebt gefühlt, das schon. Also so von meinem Vater vor allem hatte ich so dieses Grundvertrauen schon, dass er alles macht für seine Kinder. Aber dieses, ich vertraue mir, das kam erst viel später. Wobei, wenn ich jetzt so beim Reden darüber nachdenke, ich bin ja nach der Schule nach London gegangen, weil ich nicht wusste, was ich machen möchte im Leben. Also der Klassiker, ein Jahr vorm Abi, meine Mutter und mein Vater fragen mich separat voneinander, weil die da schon lange getrennt waren. Junge, was willst du jetzt werden oder was willst du machen? nach dem Abi und ich habe beiden gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass dieser normale Weg, den die meisten anderen gehen, also Abi machen, eine Ausbildung machen, irgendwo arbeiten oder studieren gehen und dann irgendwie 10 Jahre später irgendwo arbeiten, dass das nichts für mich ist. Ich muss irgendwie jetzt raus, was machen und irgendwas mit Musik, aber ich kann es euch nicht erklären, was. Mein Vater natürlich irgendwie Beamter, Lehrer, meine Mutter auch. Ja, was meinst du denn mit irgendwas Musik? Du spielst doch gar kein Instrument. Ja, ich weiß, liebe Eltern, aber man kann ja auch irgendwie über Musik reden, sich mit Musik beschäftigen. Es gibt so viele Bereiche, aber ich habe selbst keine Ahnung. Ich muss das erstmal rausfinden. Und dann hat mein Vater was ganz Cooles zu mir gesagt und er hat gemeint, das Leben findet im Leben statt, nicht in der Schule. Und das sagt er als Lehrer. Also,
das soll was heißen.
Du lernst in der Schule im Prinzip nichts über das echte Leben. Du lernst gut auswendig lernen, du lernst dich vielleicht ein bisschen zu strukturieren. Aber das, was wirklich zählt im Leben, das lernst du nicht in der Schule. Und wenn du nicht weißt, wohin mit dir, dann geh doch an einen Ort, wo Musik eine große Rolle spielt. Und das war für mich damals entweder New York oder London. Und New York war zu weit weg. London war damals noch in der EU, das heißt, man konnte einfach hinfliegen. Und ja, das habe ich dann gemacht. Und muss ich sagen, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das ist ja auch krass. Du bist irgendwie gerade mit der Schule fertig, du packst einen Koffer, fliegst nach London, ohne was zu haben.
Das
also ohne Job, ohne Wohnung.
Super mutig. Also ich hätte mich das nicht getraut. Also das, du hast es geschafft, diesen Schritt zu gehen und du hast dann doch so viel tatsächlich auch ein Grundvertrauen doch schon gehabt, ne, als junger Mann.
Ja, das stimmt. Also, aber ich glaube, es war kein Grundvertrauen, sondern es war eher die Neugierde. Es war eher so, oh, das will ich jetzt mal probieren. Und das ist so aufregend. Und jetzt kann ich das. Ich bin, weiß nicht, Anfang 20 oder ich war sogar 20. Oder 19. Ich hatte das Gefühl, zum Beispiel auch als ich in London war, das, was hier passiert, zählt nicht. Weil mich hier keiner sieht, der mich kennt. Das heißt, wenn ich das hier irgendwie verkacke oder wenn ich hier Scheiße baue oder wenn ich hier irgendwie egal was mache, es bekommt keiner mit zu Hause. Es gab ja auch noch keine sozialen Medien.
Du warst dann einer Safe Space, ne? Du konntest einfach machen. Auch verrückt sein, auch total
auch verrückt
crazy
sein.
Ne?
Genau, und vielleicht, wenn ich jetzt wirklich so live darüber nachdenke, vielleicht war ich in der Zeit am nächsten dran an dem Menschen, der ich wirklich bin.
Ja, wir werden ja alle in so Schematas gepresst, ne? Und also das habe ich auch bei der Recherche so sehr inspirierend gefunden, dass du einfach sagst, man muss viel mehr auch auf seine innere Stimme hören und sich nicht zu sehr von anderen äußeren Dingen lenken lassen, steuern lassen. Aber das ist natürlich in der Realität häufig nicht so leicht, ne? Also ich finde das wunderbar, das sollten wir uns alle zu Herzen nehmen. Aber es gibt halt auch Millionen Menschen, die allein, weil sie auch eine Familie gegründet haben, weil sie in finanziellen Zwängen sind, da ganz, ganz schwer rauskommen. Das will ich nicht entschuldigend sagen, aber so um zum Verstehen, dass eben viele Menschen es gar nicht so, nicht die Kraft aufbringen, ne, da auszubrechen aus diesen ganzen fremdgesteuerten Strukturen, in denen wir teilweise stecken.
Ja, weil wir sind ja alle in einer Rolle oder in einer Funktion, egal in welcher. Und damals, als ich jung war, hatte ich überhaupt keine Verpflichtung und ich war an einem Ort, an dem ich keiner kannte. Das heißt, ich musste auch niemandem was beweisen. Ich musste auch niemandem gefallen. Ich konnte genau so sein, wie ich damals war, ohne mich verstellen zu müssen. Und das heißt nicht, dass man sich dann später verstellt, wenn man wieder zurück ist oder wenn man eine Familie gründet. Aber es sind weniger Rollen, es sind weniger Masken, die man aufziehen muss. Ja. Es gibt ja im Japanischen den schönen Satz, jeder Mensch hat 3 Masken. Die eine Maske ist, die du aufziehst, wenn du das Haus verlässt. Die zweite Maske ist die, die du aufziehst, wenn du mit deinen liebsten Menschen bist. Und die dritte Maske ist die, die du abnimmst, wenn du ganz alleine bist.
Und das kann manchmal für viele Menschen ganz schön irritierend und eine große Herausforderung sein, wenn sie mal tatsächlich in sich selbst reinhorchen müssen. Da schrecken ja auch viele vor zurück und deswegen flüchten sich ja auch so viele in diese Dauerberieselung, Dauerablenkung etc.
Ja, und deswegen ist es eben so essentiell, einfach ehrlich mit sich selbst zu sein, ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was für ein, bei all den Krisen, bei all den Schwierigkeiten, die wir alle haben, auf eine unterschiedliche Art und Weise, Herausforderungen. Und wenn es nur in Anführungsstrichen Herausforderungen des Alltags sind. Ich weiß genau, wovon ich spreche. Wie gesagt, ich habe eine 3-jährige Tochter mit allem, was dazugehört. Ich bin auch ein Papa, der da ist, der jetzt nicht, ich wollte nie der abwesende Vater sein. Das heißt, mein Alltag hat sich in den letzten 4 Jahren, ja, wenn ich die Schwangerschaft mal mitzähle, total geändert. Also ich musste mich umstrukturieren. Ich konnte nicht mehr so frei meine Zeit verschenken, auch meine eigene Zeit verschenken, sondern ich musste ja auch viel absprechen. Also all das, was ich eigentlich nie gemacht habe in meinem Leben, musste ich jetzt, weil einfach die Situation sich geändert hat. Auch das geht. Man muss sich einfach dazu zwingen und man darf nicht den Fehler machen, sein neues Leben mit dem alten Leben zu vergleichen.
Du hast zu Beginn gesagt, dass du dich selbst als Autor bezeichnest. Nun bist du ja aber auch als, korrigiere mich gern, wenn du das Wort doof findest, als Mentaltrainer. Das ist zumindest das, was in deinem Wikipedia-Eintrag als erstes steht. Und du schüttelst den Kopf, deswegen, ja. Wie nennt, also das findest du schrecklich, dann solltest du mal Wikipedia anmorsen und sagen, dass sie das rausnehmen sollen. Da steht, du bist also Autor und Mentaltrainer.
Ja, genau. Ich habe ja diesen Wikipedia-Eintrag nicht verfasst.
Nee, klar.
Deswegen, und ich weiß auch gar nicht, wie man das ändert. Ich werde immer wieder drauf angesprochen und irgendwann habe ich es auch nicht mehr kommentiert. Ich habe es dann einfach stehen lassen. Aber ich bin kein Mentaltrainer. Also für mich ist ein Mentaltrainer jemand, der jetzt bei der Fußball-Europameisterschaft zum Beispiel neben seinem Spieler steht, der Hochleistungen abliefern muss, der mental total on point sein muss, der Techniken braucht, um quasi alles andere auszuschalten, der in Krisensituationen, wenn es mal nicht läuft, sich wieder durch gewisse Techniken, die nur für ihn vielleicht funktionieren, die auch vielleicht nur für diesen einen Fußballspieler entwickelt wurden, wie er sie
anzuwenden hat oder was?
Anzuwenden hat, genau. Mhm. Und sowas mache ich nicht. Das ist für mich ein Mentaltrainer. Was ich mache, ist, ich versuche die Menschen zu inspirieren, an sich zu glauben. Ich versuche ein Bewusstsein zu schaffen, was für ein Geschenk dieses Leben ist. Vor allem in der heutigen Zeit, wenn man mal so die Welt sich anschaut in den letzten 5 Jahren, wie es überall ja schlimmer wird, Kriege, Krisen, Katastrophen und sich darüber im Klaren zu sein, was für ein Geschenk das ist, dass wir hier in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, also ich sag jetzt einfach mal alle, die diesen Podcast hören können, dass es uns so gut geht, dass wir Wasser trinken können, das aus dem Hahn kommt, das ist sauber, kostet fast kein Geld. Dass wir eine Wohnung haben, dass unser Kühlschrank voll ist, dass wenn wir krank sind, wir zum Arzt oder zu einer Ärztin gehen können, dass die Grundsicherung für uns alle da ist. Und das erstmal zu erkennen. Und meine Tochter ist halb Iranerin. Und wenn man sich mal anschaut, wie es im Iran aussieht, da dürfte meine Tochter all das, was sie hier automatisch macht, einfach so mit ihrer Mutter rausgehen auf den Spielplatz. Quasi ein Bewusstsein dafür zu haben, die Freiheit, in der wir leben, dass wir sagen können, was wir wollen, dass wir nicht ins Gefängnis kommen, wenn wir unsere Meinung äußern, dass wir frei entscheiden können, wie wir unser Leben leben möchten. Und ich sage jetzt nochmal, mit all den Schwierigkeiten, mit all den Problemen, die wir alle haben, mit all den Traumata, die wir zu lösen haben, mit all den Sorgen, in welcher Form auch immer, privat, beruflich, finanziell. Aber wenn du das als dein Fundament siehst, ah, okay, ich gehöre schon zu, allein, dass ich hier leben darf, zu den reichsten, wohlhabendsten 4%, 3% der Weltbevölkerung.
Nun bist du aber auch in deinen Büchern ja häufig bei so Themen wie Motivation und das große Wort Glück. Ganz viele Dinge, die ja auch in die psychologische Ebene gehen. Und ich habe mich gefragt, gab es irgendwann mal bei dir den Wunsch, tatsächlich auch mal Psychologie zu studieren oder wäre dir das in eine völlig falsche Richtung gegangen? Weil das ist ja schon Psychologie und das ist was ganz Wunderbares. Und du tauchst ja ein in sehr, sehr spannende Themen in deinen Büchern, aber auch auf deinen Shows. Du hast jetzt ab 11. Oktober, möchte ich auch nochmal verkünden, das Programm, der Soundtrack deines Lebens, Imagine, das ist sozusagen zu dem Buch, die Bühnenshow, das ist dir ja eine Herzensangelegenheit. Gab es mal einen Punkt, wo du sagtest, Mensch, das ist so spannend, da würde ich gerne tiefer eintauchen? Auch, aber ja, Studium, sage ich nur, ne? Wieder, wo Geld, nichts verdienen.
Also ich habe meinem Vater damals den Gefallen getan, weil er wollte unbedingt, dass ich studiere und dass ich einen Abschluss habe. Und ich habe immer gesagt, nein, Papa, das interessiert mich nicht, das ist nicht mein Weg. Aber ich habe es dann doch mal, um ihm einen Gefallen zu tun, habe ich mich eingeschrieben an die Uni und war auch eine Woche da.
Doch so lang.
Ja, und habe dann zu ihm gesagt, Papa, ich habe es probiert, das ist nicht meine Welt. Ich möchte mich nicht hier jetzt jahrelang in einen Raum setzen, jeden Tag und wieder so gefangen sein, so wie in der Schule damals. Ich möchte frei sein. Und deswegen, ich wusste für mich immer, ich werde nie einen Abschluss brauchen für meinen beruflichen Lebensweg, also das Zertifikat. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht mit den Themen beschäftigen kann. Also ich habe in den, weiß ich nicht, letzten 15 Jahren so viele Bücher zu dem Thema gelesen, mir Videos angeschaut, aber eben vor allem viele Bücher gelesen, dass ich sagen kann, das war meine Form des Studiums. Also ich möchte keine Praxis eröffnen. All das, was ich mache, mache ich aus einer intrinsischen Motivation heraus. Ich möchte einfach lernen, verstehen, wissen, das auf meine Art weitergeben. Aber ich brauche diesen akademischen Abschluss nicht, um quasi mir etwas zu beweisen.
Ich glaube, Lars, ein großes Talent, was du hast und warum dich auch so viele Menschen so lieben, also einfach dir folgen in dem, was du machst, und du kriegst wahrscheinlich auch sehr viel positives Feedback. Du hast eine unglaublich empathische Art. Warst du auch schon als Kind, als Teenager sehr empathisch, oder hat sich das auch über deinen Lebensweg immer mehr so rauskristallisiert? Weil Empathie, bin ich der festen Überzeugung, das kann man sicherlich ein bisschen verfeinern, aber entweder hat man das oder man hat es nicht. Ich glaube, es gibt ganz wirklich unempathische Menschen, die das auch überhaupt nie hinbekommen würden. Aber wann ging das bei dir los, dieses Gefühl, ich kann mich in Menschen reinfühlen und ich kann ihnen nah sein auf psychologischer Ebene?
Also gemerkt habe ich das eigentlich erst, als ich angefangen habe, beim Radio zu arbeiten, wo ich dieses Feedback bekommen habe, dass sich die Künstler und die Künstlerinnen, die ich getroffen habe, die ich ja interviewt habe, dass die sich immer wohlgefühlt haben. Ich war vorher als Kind eigentlich so ein typischer Einzelgänger. Also ich hatte schon Freunde, aber mir waren so diese Freundschaften nicht so wichtig im Sinne von, ich brauche Menschen um mich herum, um mich wohlzufühlen, sondern ich konnte auch sehr gut mit mir alleine sein. Ich habe stundenlang Musik gehört, stundenlang nach der Schule auf mein Skateboard und einfach raus auf die Straße Skateboard fahren, abends nach Hause kommen, schlafen gehen. Ich weiß auch noch, als ich so, es muss so 17, 18 gewesen sein, ja wahrscheinlich eher 17, eine Silvesterparty von meinem Freundeskreis, und ich habe mich so um 10 Uhr einfach umentschieden und ich bin zu Hause geblieben und habe Musik gehört. Also ich konnte schon immer sehr gut mit mir und meinen eigenen Gedanken Zeit verbringen, und aufgefallen ist es, wie gesagt, mir erst, als es Feedback kam von anderen Menschen. Und ich habe das aber nie als Superkraft irgendwie wahrgenommen, sondern ich habe mich einfach interessiert, und das hat sich, glaube ich, bis heute nicht geändert. Ich habe mich wirklich damals für die Musiker und Musikerinnen interessiert. Also mein erstes Interview, das ich gemacht habe, war mit den Beastie Boys. Gar nicht freiwillig, sondern ich wurde gefragt, kannst du das machen? Weil der mich gefragt hat, mein großer Bruder, keine Zeit hatte, aber er musste dieses Interview machen für seine damalige Zeitung, und er wusste, dass ich ein Fan war, und hat gesagt, mach das doch. Und dann bin ich dahin total unbedarft. Ich hatte keine Ahnung, wie das geht. Ich habe einfach meine ganzen Beastie Boys Schallplatten mitgenommen zum Unterschreiben. Und dann habe ich zu den Jungs einfach gesagt, ey, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Das ist mein erstes Interview. Und habe sie einfach all das gefragt, was mich als Fan interessiert hat. Und sie haben gemerkt, da ist einer, der sitzt hier wirklich, weil er Spaß daran hat und nicht, weil er muss, weil es sein Beruf ist.
Ich möchte gern nochmal zu dem Thema Motivation mit dir sprechen, weil du sagst, nochmal Leitsatz, nicht aufgeben, und es sind nicht immer die Besten ganz oben, sondern die, die niemals aufgeben. Nun ist es ja so, dass es eine unglaubliche mentale Stärke bedarf, auch nach der 5. Niederlage, die ja manchmal auch kommen kann. Als Beispiel David Guetta, glaube ich, 15 Jahre oder 20 Jahre gebraucht hat, um erfolgreich zu sein. Also er hat eine wahnsinnige Ausdauer gehabt, hat nicht aufgegeben und ist jetzt einer der erfolgreichsten DJs der Welt, Multimillionär. Diese Kraft, die Motivation, hast du da einen Tipp, wie man die beibehalten kann? Ist es tatsächlich dann, dass man auf seine innere Stimme wirklich hören muss, und wenn man weiß, das ist das, was ich machen möchte, einfach dranbleiben, auch wenn du immer wieder auf die Nase fällst? Weil, weißt du, irgendwann bist du doch verzweifelt und zerbrichst dann vielleicht auch daran, wenn du immer wieder hinfällst und nicht den Erfolg hast, den du dir wünschst.
Ich glaube, dass tatsächlich jede Niederlage oder jedes Scheitern oder jedes Nein immer ein Test ist, wie sehr du das wirklich willst. Warum? Weil es im Kern auf die Frage hinausläuft, warum machst du das eigentlich? Wenn du es nämlich nur machst, um dadurch im Außen Erfolg zu haben, dann ist ja deine Motivation nicht die, es zu tun, sondern über das Tun etwas zu erreichen. Und das wird bei den allermeisten Menschen am Anfang nicht sofort funktionieren. Das heißt, du wirst Absagen bekommen, nein, 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 nein. Und die Menschen, die es eigentlich nur machen, um zum Beispiel Applaus zu kriegen oder Aufmerksamkeit oder es für ihr Ego machen oder es vielleicht auch nur eine nette Idee war, die werden dann aufgeben. Aber die, die es wirklich wollen, weil sie es so sehr lieben, und ich kann da einfach die Welt der Künstler und Künstlerinnen, Schauspieler, Schauspielerinnen, also all diese kreativen Berufe, die in der Summe überhaupt keine Chance auf Erfolg haben. Wie viele Autoren, Autorinnen gibt es, die nicht davon leben können? Wie viele Schauspieler und Schauspielerinnen gibt es, die alle 4 Monate beim Arbeitsamt stehen? Das sind die meisten. Das sind 95%. Die allerwenigsten können wirklich rein durch ihre Kunst, von ihrer Kunst leben. Aber, und das ist der große Unterschied, sie können sich kein anderes Leben vorstellen. Weil es ist genau das, was sie machen möchten. Und dann werden sie kreativ und finden dann immer einen Weg, um die Miete zu bezahlen. Und ich glaube, das ist wirklich entscheidend. In den schweren Momenten trennen sich Spreu von Weizen. Also die, die wirklich es machen wollen, weil sie es machen wollen, von denen, für die es nur eine nette Idee war. Und es ist bitter und es tut weh. Und manchmal muss man dann auch für sich selbst sagen, ich habe mir was vorgemacht. Ich wollte es eigentlich nur, um vielleicht die Anerkennung zu kriegen.
Ich wollte dich nämlich fragen, ob du einen Tipp hast, wie man so eine mentale Stärke aufbauen kann, dass man eben auch sich von Niederlagen nicht umwerfen lässt. Aber du hast es ja insofern jetzt beantwortet, wenn du etwas wirklich willst, dann hast du einfach diese mentale Stärke schon von der Motivation an sich heraus, dass du einfach das so liebst, was du tust. Und da brauchst du auch keine Kniffe, keinen Support, keine Tricks. Das kommt dann aus dir, würdest du sagen. Also das ist dieses innere Kraftfeld, was du
das
hast.
Genau, das innere Kraftfeld und die Frage, wie sähe denn die Alternative aus? Also wenn du jetzt einen Traum hast, ganz egal wie der aussieht und das klappt nicht sofort oder nach 5 Jahren bist du immer noch nicht weitergekommen, aber du sagst, ich will's machen und dann hörst du auf. Das ist ja nicht so, dass von heute auf morgen dieser Traum aus deinem Kopf verschwindet, sondern du wirst dann einen anderen Job machen, einen sogenannten Brot- und Butter-Job, der wird dir vielleicht ein bisschen Sicherheit geben und deine Miete und all das wirst du bezahlen können, aber du kannst mir nicht erzählen, dass du dann zu Hause sitzt und glücklich bist.
Nein,
never ever. Aber wenn du sagst, und das ist auch eine Meisterleistung, ich habe es jetzt 5 Jahre probiert, es hat nicht so funktioniert, wie ich mir das erhofft oder vorgestellt habe, jetzt lasse ich das in Frieden los. Es gibt nämlich einen Riesenunterschied zwischen aufgeben und loslassen. Ich sage immer, aufgeben ist keine Option. Und dann höre ich manchmal, ja, aber manchmal ist Aufgeben doch eine Option. Ich weiß, was du meinst, aber was du meinst, ist loslassen. Weil dann hast du keinen Frust mehr. Dann kannst du für dich sagen, ich habe es versucht, ich habe mein Bestes gegeben, jetzt mache ich was Neues, ich habe nichts zu bedauern. Ich muss in 50, 60 Jahren nicht rückblickend sagen, mir eingestehen, ich hatte damals die Möglichkeit und ich habe es nicht probiert.
Stimmt, und das ist gut für den inneren Frieden, gerade wenn man...
Und das ist gut für den inneren Frieden. Da... Und das ist Seelenfrieden, was du dann bekommst, weil dann kannst du es loslassen, dann kannst du sagen, hey, ich hab's probiert, es hat nicht so geklappt, jetzt kommt was Neues.
Ich empfinde dich so als Mensch, dass du es ja sehr wichtig empfindest und das auch raussendest, dass wir ganz bewusst im Hier und Jetzt leben, also dass wir das Leben, das, was wir uns wünschen, auch ganz bewusst erleben und nicht den Tag so vor uns hinleben. Da möchte ich dich aber trotzdem fragen, ob du trotz dieses im Jetzt und Hier sein manchmal bewusst auch innehältst und mal so auf dein bisheriges Leben zurückblickst, also mal so ein bisschen Selbstreflexion betreibst, oder ist das in deinen Augen überbewertet? Weil das wird ja auch von vielen immer so auch als wichtiger Tool gesehen, dass du dann auch deinen Weg noch besser gehen kannst und noch glücklicher und zufriedener wirst, wenn du immer mal wieder innehältst und guckst, wo stehe ich eigentlich gerade und wie entwickelt sich alles in meinem Leben.
Das ist auf jeden Fall hilfreich, wenn du eine Krise hast, wenn du das Gefühl hast, du hast noch nichts gemacht im Leben, noch nichts erreicht im Leben, du hast irgendwie nichts gerissen im Leben. Dann lohnt es sich total, mal auf Pause zu drücken, auch sich umzudrehen, die Augen zu schließen und oder zu öffnen, je nachdem. Und auf all die Erfolge zurückzublicken, die man selbst schon hatte. Und das können Dinge sein, die einem vielleicht auf den ersten Blick gar nicht als Erfolg so rüberkommen, wie ich habe eine Familie gegründet oder ich habe meinen Führerschein bestanden oder ich habe diese Ausbildung geschafft oder ich habe es geschafft, meine Schulden zurückzubezahlen oder ich habe es geschafft, an diesem einen Schicksalsschlag nicht zu zerbrechen. Das sind alles Meilensteine in unserem Leben. Und dann zu sagen, hey, guck mal, du hast schon ganz schön viel geschafft in deinem Leben. Das, was jetzt vor dir liegt, das wirst du auch schaffen. Ich mache das viel zu wenig, was vielleicht auch daran liegt, dass ich so viele Bücher schreibe und mir der Erfolg aus der Vergangenheit überhaupt nicht hilft, in der Gegenwart ein neues Buch zu schreiben. Es ist wirklich wahr. Also das Einzige, was mir hilft, ist die Gewissheit. Ich habe es schon so oft geschafft. Ich stand schon 14 Mal oder 13 Mal vor genau dieser Situation jetzt, in der ich glaube, ich schaff's nicht. Aber Lars, erinnere dich mal dran, du hast es immer geschafft, immer und immer wieder. Und das gibt mir natürlich dann auch die Zuversicht und das Vertrauen, du wirst es jetzt wieder schaffen.
Wenn du in dich hineinhorchst, welche Herausforderungen, die du im Leben bislang angenommen hast, hat dich bis heute besonders stark geprägt? Welche ist dir besonders stark im Gedächtnis? Weil wir alle stehen ja auch immer mal vor mehr oder weniger großen Herausforderungen. Was kommt dir spontan in den Kopf?
Sicherlich Vaterschaft mit Abstand. Die größte Herausforderung in meinem Leben. Vor allem, weil ich habe es vorhin schon gesagt, so ein Künstler bin im Herzen, der Freiheit liebt und dann quasi sich selbst eine neue Welt zu erschaffen, in der diese Freiheit eingeschränkt wird. Da war ich total gespannt drauf, wie das wird. Also kann ich das? Kann ich Papa sein? Kann ich auch noch weiterhin das tun, was ich tue, wenn ich mindestens 50% meiner Zeit nicht mehr habe? Und ich hatte am Anfang ein bisschen Schiss davor, das muss ich wirklich sagen, weil das auch total schief gehen können, hätte schief gehen können. Aber durch Ehrlichkeit, durch viel miteinander reden, durch einen partnerschaftlichen Austausch, sich gegenseitig unterstützen, sich gegenseitig Freiräume zu schaffen, auch dem anderen oder der anderen, in meinem Fall der Mutter, meiner Partnerin Freiheiten zu schaffen, dann geht das. Und das dann auch als was Besonderes zu sehen, so dieses Geschenk, so ein Leben in die Welt zu setzen und das dann so begleiten zu können und auch dann was ganz Besonderes. Also da muss ich wirklich sagen, es ist die härteste Zeit und die schönste Zeit zugleich.
Mir geht natürlich auch im Kopf rum, dass du Ende der 2000er, sofern es denn richtig recherchiert ist, eine Art Sinnkrise hattest. Du warst auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, wobei ich glaube, den Sinn des Lebens zu finden, das ist eine Herausforderung, bei der wir, glaube ich, bis zum Tod stehen und nie so richtig eine Antwort darauf finden. Du bist dann nach Rio de Janeiro eine Zeit lang gegangen und das war, also das hat mich sehr beeindruckt. War das auch eine Zeit, die dich im gewissen Sinne auch geprägt hat und dich auch ein bisschen geerdet hat, weil du eben auch unmittelbar in den Favelas erlebt hast, wie verdammt hart dieses Leben auch sein kann und wie hart und auch, also du hast einen Mord erlebt, also ein Mann wurde neben dir erschossen. Ganz krasse Geschichten. Hat das auch was mit dir gemacht für den Rest deines Lebens?
Also ich hatte damals so eine Art, ja schon Sinnkrise. Ich bezeichne das gerne als Wohlstandsdepression. Der Begriff, der trifft es ziemlich gut. Also objektiv betrachtet hatte ich überhaupt keine Sorgen. Aber ich konnte all das Schöne, das Glück, all das, was wertvoll ist im Leben, was ich hatte, was so viele Menschen auch haben, ich konnte es nicht sehen, ich konnte es nicht erkennen. Und ich merke auch, wie dieses Thema, das ich damals hatte, immer größer wird in der heutigen Gesellschaft. Ich habe jetzt gestern erst oder vorgestern gelesen, dass immer mehr Menschen in Deutschland unzufrieden sind mit ihrem Leben, mit ihrem Lebensstandard. Und ich habe das gelesen und dachte mir, ja, ich kann das nachempfinden, da war ich auch mal. Und durch einen Zufall, muss ich wirklich sagen, über eine Facebook-Nachricht bin ich dann in Rio gelandet und dann auch in den Favelas gelandet, was alles überhaupt nicht geplant war. Natürlich nicht, wie auch. Und dann habe ich da einfach mal gesehen, wie das Leben auch sein kann. Nämlich, ich habe es vorhin gesagt, all das, was wir hier haben, was wir als scheinbar normal empfinden, wäre an einem Ort wie einer Favela in Brasilien, der pure Luxus. Und da habe ich aber Kinder gesehen, die da Fußball gespielt haben, also Fußball mit einem kaputten Fußball und nur eine Badeshorts an und sonst nichts. Und die aber total glücklich waren in all dem Elend. Und dann habe ich mit einem darüber gesprochen und dann sagte er, das ist doch kein Elend hier. Guck doch mal die Menschen, die sind total im Jetzt. Weil sie keine andere Wahl haben. Sie haben nur diesen Moment. Und da sind sie drin, weil sie gar nicht wissen, ob sie vielleicht den morgigen Tag noch erleben. Das heißt, durch die objektiv betrachtet schlimmen äußeren Umstände schaffen die Menschen es leichter als wir, ein inneres Glück zu erzeugen. Und das habe ich da verstanden. Ich habe es verstanden wahrscheinlich erst ein bisschen später, aber da habe ich es zum ersten Mal quasi in mich aufgenommen. Und ich möchte gar nicht missverstanden werden. Die Situationen in den Favelas sind natürlich elendig. Also das müssen wir schon sagen.
Nein, klar.
Also, und ich war ja auch in Favelas, die noch nicht von der Polizei befriedet waren. Das heißt, da haben Drogenbanden geherrscht. Wirklich pure Armut, Korruption, ganz krasser Rassismus auch. Ich weiß noch, wie ich oft zu so Behördengängen einfach mitgehen musste, ja, oder gefragt worden bin, ob ich mitgehen kann. Einfach nur, weil ich weiß bin und ich war dann der Onkel aus Deutschland.
Ja.
Weil in den Favelas ist die Bevölkerung zu, ich würde mal sagen, 98% schwarz. Und ja, es ist einfach eine ganz andere Welt. Es ist einfach eine völlig andere Welt. Und ich kann nur jedem empfehlen, mal in die Welt zu gehen, sich mal ja andere Orte, und zwar jetzt nicht Mallorca oder
ist schon klar, oder ne? Malediven oder irgendwelche Luxus-Resorts, ne, wo du in so einer wieder einer Bubble bist, ne, und
genau, auch nicht also so die Kanaren, sondern geht, fahrt wirklich mal an Orte ans andere Ende der Welt und schaut euch mal an, wie das Leben da ist, und ich garantiere euch, ihr bekommt einen anderen Blick auf eure Heimat.
Und auch auf das Leben an sich, weil, ne, also es ist ja diese Grunddankbarkeit, die ja auch ein großer Schlüssel für eine Zufriedenheit ist, die wird ja viel mehr einem vor die Nase gehalten, dass man verdammt nochmal auch mal dankbar sein muss für das große Geschenk, was man hat, dass man allein in so einer privilegierten ersten Welt leben kann, ne? Und wir sind halt sehr viel wohlstandsverwahrlost heutzutage und haben diese Luxusprobleme, ne, dass wir uns dann Probleme künstlich kreieren, weil wir gar nicht wissen, was eigentlich wirkliche Probleme sind. Wobei ich auch da jetzt einordnen muss, es gibt natürlich auch in Deutschland, auch in der ersten Welt Menschen, denen es verdammt hart gemacht wird oder denen es auch wirklich schlecht geht, weil sie vielleicht auch mental am Ende sind und einfach ihr Leben nicht in den Griff bekommen. Aber es ist nochmal ein ganz anderer Schnack, wenn du in der dritten Welt bist oder in den Favelas. Brasilien ist ja gar nicht dritte Welt, ist ja kein Entwicklungsland, oder? Also das ist für mich auch
Brasilien
mal so ein Mischmaß irgendwie. Ne? So, eigentlich ein genau, reiches Land ja auch, aber auch wieder ein Thema für sich.
Es ist ein super reiches Land.
Ja, ja.
Es ist auch wirtschaftlich gesehen ist, glaube ich, die viertstärkste Wirtschaftskraft der Welt. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber auf jeden
Nein,
Fall
klar.
geht's Brasilien an sich, geht's nicht schlecht. Aber es gibt keinen Mittelstand in dem Sinne, wie wir das kennen hier in Deutschland.
Ja.
Es gibt viele, die sind sehr wohlhabend, und sehr viele, die wirklich gar nichts haben. Und also das war meine Beobachtung.
Ja.
Ja, also es gibt die Copacabana auf der einen Seite und dann gibt's die Favelas. Und es gibt sehr wenig dazwischen. Und mit dem Unterschied, dass es eben in einem Land wie Brasilien nicht die soziale Absicherung gibt, die wir hier kennen.
Was hat dich bislang in deinem Leben angetrieben? Du hast natürlich in der letzten Stunde, in der wir jetzt gesprochen haben, schon, finde ich, viele Antworten darauf gegeben. Aber magst du es nochmal vielleicht für dich zusammenfassen? Was ist so dein inneres Kraftwerk? Was treibt dich an, dass du, also was für Motive treiben dich an, dass du tust, was du tust?
Es ist der Gedanke, das, was ich auch gerade gesagt habe, mit, ich möchte so viele Menschen wie möglich erreichen, um sie wachzurütteln und sagen, macht was aus eurem Leben, macht was aus diesem Geschenk, werft es nicht einfach so weg. Die Wahrscheinlichkeit, überhaupt geboren zu werden, ist so gering. Und wir haben das alle geschafft. Den größten Sieg, den wir jemals haben werden in diesem Leben, den haben wir alle schon. Und ich will es nicht nochmal sagen, aber ich mach's. Schaut euch mal um in der Welt. Und bei uns gibt's keinen Krieg. Wir leben in der Demokratie. Wir können machen, was wir wollen. Guck nicht auf den Nachbarn, dem es besser geht. Guck auf dich mit all den Dingen, die dich ausmachen, und finde heraus, wer du bist in diesem Leben. Ich glaube, das ist der Sinn des Lebens. Herauszufinden, wer du bist.
Sind die Dinge, die du jetzt genannt hast, für dich dann auch zusammengefasst so Bausteine, wichtige Bausteine, um am Ende eines Lebens sagen zu können, ich bereue nichts und ich hatte ein gelungenes, erfülltes, wunderbares Leben, auch mit mega Tiefschlägen, ne? Also denn das gehört ja auch zum Leben dazu, muss man ja auch mal sagen, es ist nicht immer alles nur schön, zum Leben gehört eben auch Schmerz und Verlust und Trauer und Angst.
Alles. Scheitern ist ja nicht das Gegenteil von Erfolg. Und ich habe lange versucht zu verstehen, was der Buddha gemeint hat mit dem Satz, das Leben ist Leid. Und wenn Wachstum, innerer Wachstum, kommt niemals durch ein Ja, was du hörst, sondern immer durch ein Nein, kommt von Schmerz, kommt von Leid, kommt von einer Erfahrung, die dir den Boden unter den Füßen wegzieht. Aber genau das ist der Moment, wenn du ihn akzeptierst, wenn du diesen Moment, den du eigentlich verfluchst, in dem du nicht sein möchtest, wenn du da reingehst und das fühlst und eintauchst, durchgehst, dann kommst du am anderen Ende raus und du bist stärker geworden und du bist gewachsen in deiner Persönlichkeit, in deiner Entwicklung. Das ist das Leid, von dem der Buddha gesprochen hat, glaube ich. Und dann gehst du weiter. Und dann passiert dir wieder etwas. Du versuchst damit klarzukommen, umzugehen. Und wenn du dann wieder durchgehst, bist du wieder gewachsen und wieder stärker geworden. Der einzige Weg, um Schmerz aufzulösen, ist, indem du hindurchgehst. Du musst da durch. Und da geht's uns allen gleich. Und wenn man das nicht verdrängt und auch das nicht als etwas Negatives sieht, sondern als eine Chance, um zu wachsen, dann kannst du auch mit den schlimmsten Situationen besser umgehen.
Nun haben wir über Schmerz und Verlust und die dunklen Seiten gesprochen. Würdest du denn unterstreichen, dass es tatsächlich auch möglich ist, sich für das Glücklichsein zu entscheiden? Sprich, Glücklichsein ist eine Entscheidung. Das ist was, was du gezielt suchen und auch herausfordern kannst. Weil da gibt's ja auch ganz viele verschiedene Ansichten zu diesem Thema. Wobei auch glücklich, habe ich auch schon häufiger in Gesprächen gesagt, finde ich ein schwieriges Wort, weil es im Grunde geht es um eine Zufriedenheit. Weil Glück ist ein ganz flüchtiger Moment, den wir sekundenweise teilweise auch erst gar nicht realisieren. Erst im Rückblick ist es dann Glück. Aber die Grundfrage, also bist du der Meinung, wir können tatsächlich uns dafür entscheiden, glücklich zu sein, zufrieden zu sein?
Also bei einer Ja- oder Nein-Antwort würde ich sagen ja. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Menschen jetzt, die das nicht schaffen, so eine Aussage als zynisch empfinden. Ich merke das selbst auch immer bei den Sachen, die ich mache, in meinem Podcast oder auch wenn ich auf Instagram was schreibe, bekomme ich ganz oft Reaktionen von Menschen, die in den unterschiedlichsten Abstufungen Depressionen zum Beispiel haben oder depressive Phasen haben, die sagen, ja Lars, ich kann es nicht frei entscheiden, es geht einfach nicht. Das ist das Aber. Aber für alle anderen gilt, wenn du und letztlich auch, also ja, letztlich tatsächlich für alle Menschen. Glück ist nichts, was immer da ist, sondern Glück sind nur Momente. Ja. Glück ist wie ein Foto. Und ich glaube, wenn man so sich ein Bild sucht, unser Leben ist ein Himmel und alles, was wir machen im Leben, ist Glücksmomente wie ein Fotoalbum an diesen Himmel zu heften. Und ein Glücksmoment heute Morgen zum Beispiel für mich war der erste Espresso des Tages. Und dazu kann ich mich bewusst entscheiden. Ich kann sagen, ich freue mich jetzt auf diesen Moment. Und dieser Moment geht vielleicht nur 3 Minuten. Aber ich kann bewusst sagen, ich genieße das Aroma, wenn die Bohnen mahlen, wenn die Crema sich in der Tasse füllt und dann den Geschmack mal so ganz aufsaugen. Das ist für mich Glück.
So, auch die einfach kleinen Momente, die wir als selbstverständlich sehen, aber das eben auch mal ganz, ich finde es ja auch, weiß jetzt vielleicht ein kitschiges Beispiel, aber allein auch diese Schönheit in der Natur, für die wir häufig gar keinen Blick mehr haben, dass man einfach mit den Augen eines, hört sich jetzt so ein bisschen nach Kalenderspruch an, aber ich finde es für die schön, mit den Augen eines Kindes durch die Welt gehen, mal mit den Augen eines 2-3-jährigen Kindes, dass diese ganzen faszinierenden Wunder, die uns auch die Natur immer wieder bietet, auch mal ganz bewusst zu sehen und sich darüber zu freuen und das auch als Glück zu empfinden.
Absolut, also ich bin ja ein großer Fan des Spaziergangs. Ich gehe 1 bis 2 Mal, meistens 2 Mal am Tag spazieren. Für mich ist es auch eine therapeutische Maßnahme. Ich habe immer gute Ideen beim Spazierengehen. Ich denke sehr viel nach. Ich bin dann aber auch einfach mal da und gucke mir einen Baum an. Oder gestern habe ich gesehen, dass ein Storch über mir gekreist hat. Und dann bin ich stehen geblieben und habe einfach diesem Storch mal ein paar Minuten zugesehen. Das ist so ein Glücksmoment. Und ich glaube, dass wir alle diese Glücksmomente haben, aber wir sind so abgelenkt oftmals, dass wir das nicht wahrnehmen. Wir hoffen immer auf das große Glück und verpassen die vielen kleinen Glücksmomente, die am Ende aber entscheidend sind, die unser Leben ausmachen. Was ist denn Glück? Das kann der Anruf von deiner Mutter sein. Ja, für den einen ist es nichts Besonderes, aber für den anderen das Allergrößte. Und es ist das Allergrößte. Ist der Kaffee am Morgen. Oder zum Beispiel heute Morgen habe ich mich so gefreut, weil ich wusste, dass eine Autorenkollegin hat ihr erstes Buch veröffentlicht im Eigenverlag. Sie hatte schon mal ein Buch veröffentlicht bei einem renommierten Verlag und war aber gar nicht happy und hat gesagt, sie geht jetzt voll ins Risiko und macht's im Eigenverlag und alles selbst und finanziert alles selbst und geht ins Risiko. Und heute Morgen sehe ich, ja, sie ist auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen. Und da habe ich mich so für sie gefreut, weil ich weiß, wie viel Arbeit sie da reingesteckt hat, wie viel finanzielles Risiko. Und da saß ich dann da, habe das gelesen, habe mich gefreut, habe ihr sofort geschrieben und habe dabei den Espresso getrunken und dachte mir, ja Mann, geil, toll. Das ist auch ein Glücksmoment.
Und ich glaube, wir werden auch viel eher in der Lage, diese kleinen Glücksmomente zu erkennen, wenn wir auch dieses Wort Glück nicht so unglaublich überladen würden. Ich glaube, das ist auch so ein Grundproblem in unserer Gesellschaft, dass wir eben so eine unglaublich große Erwartung an das Wort Glück haben. Und das ist eben nicht, weiß nicht, den Traumpartner zu finden und weiß der Geier was, was jeder Mensch hat ja so seine eigene Definition. Und einfach mal ein bisschen runtergehen mit den Erwartungen, dann bist du auch viel eher in der Lage, das alles zu erkennen.
Weißt du, was das
dir ständig um die Nase fliegt, ja, an Glück.
Weißt du, was das große Problem ist, weil wir ja alle im Prinzip ja Social Media und TikTok und Instagram gebrainwashed sind, und zwar wir alle. Die meisten Menschen haben das Problem, dass sie nicht glücklich sein wollen. Sie wollen glücklicher sein als die anderen. Und sie möchten.
Und Vergleich ist sowieso immer was ganz Schlimmes, ne? Vergleich mit anderen Menschen macht nicht glücklich.
Genau. Und möchten das dann auch den anderen zeigen, wie glücklich sie sind.
Aber das ist auch ein Thema für sich, lieber Lars, so Social Media. Es ist ein süßes Gift und wir, ne, also auch in unserem Beruf, wir brauchen das auch im gewissen Sinne, aber ich bin da sehr, sehr ambivalent und bin da auch irgendwie unschlüssig, ob ich mir manchmal wünsche, dass diese ganze Social Media Geschichte wieder eingestellt wird, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Wenn du zurückblickst, in welcher Phase bist du am meisten gewachsen im Leben? Also was hat dich als Mensch vielleicht mal ganz spürbar vorangebracht? Nun muss man sagen, das ist ja eine Lebensreise. Es passiert nicht jetzt alles innerhalb eines Jahres. Ich glaube, das kannst du auch bestätigen. Das ist ja ein Prozess. Aber gab es eine Phase, wo du sagst, Mensch, krass, da ist jetzt wirklich sehr viel passiert, auch in mir und in meinem Blick auf die Welt, in Sachen Blick, wie ich auf mich selber schaue.
Also ja, natürlich viele Phasen, die irgendwie wichtig waren. Die Phase mit Rudolf Schenker war mit Sicherheit eine spannende Zeit für mich. Ich habe ja mit ihm das Buch geschrieben, Rock Your Life, und es war deswegen so spannend, weil das im Prinzip der Anfang meiner Reise war in die Welt der Persönlichkeitsentwicklung oder in die spirituelle Welt, weil ich ganz viele Fragen ans Leben hatte und Rudolf eben ganz viele Antworten, weil er damals schon über 60 war, über 70 sogar schon, über 60, heute ist er über 70, aber damals über 60, 40 Jahre Yoga hinter sich, 40 Jahre Meditation hinter sich, 40 Jahre um die Welt gereist, auch als Rockstar, und da zuhören zu dürfen, einfach wie so jemand, der so viel erreicht hat in seinem Leben, im Außen wie im Innen. Das war so besonders, weil ich da ganz viel gelernt habe einfach. Und natürlich meine Zeit mit Daniel, die ja mich auch natürlich geprägt hat. Also Daniel, der Junge, mit dem ich das Buch geschrieben habe, dieses bescheuerte Herz.
Ist ja ein wunderbares Buch und auch ein schöner Film. Ist ja auch einer deiner großen Erfolge in deiner bisherigen Vita, ne? Also das ist, glaube ich, auch ein Herzensprojekt von dir gewesen auch, ne? Also ein ganz wichtiger.
Ja, es ist genau, ein Herzensprojekt und ja, und einfach Zeit mit einem Menschen zu verbringen, bei dem die Uhr tickt. Und zwar anders als bei den meisten Menschen, der quasi jeden Tag aufwacht, ohne zu wissen, wache ich nochmal auf, weil das Herz so schwach ist und so viele Krankheiten da sind und die Lebenserwartung so niedrig ist. Und aber auch da zu lernen, ja, auch Daniel konnte damals und kann es immer noch, er lebt ja immer noch, Riesengeschenk. Auch das geht, Glücksmomente zu sammeln und das zu lernen und das jeden Tag zu sehen. Okay, auch wenn Daniel jetzt irgendwie aus dem Bett aufsteht und sagt, komm, wir machen was, dann kannst du ja wohl nicht liegen bleiben. Ja?
Ich habe ein ganz wunderbares Zitat von dir gelesen. Ich möchte die Menschen motivieren, wieder an ihre Träume zu glauben. Ich möchte, dass sie keine schlechte Laune mehr haben müssen, wenn sie an den kommenden Montag denken. Also du hast natürlich viele tolle Zitate, aber das fand ich auch einfach sehr inspirierend, weil du hast ja auch vorhin schon darüber gesprochen. Das ist ja das Schlimmste, wenn du dein Leben hast, wenn du was tust, worauf du keine Lust hast, wenn du einen Job hast, auf den du keine Lust hast. Und an Träume zu glauben, finde ich, ist was Wunderbares, ne? Und auch Menschen da anzustoßen.
Ja. Und ich sage das ja auch immer zu mir selbst. Also das, was ich in meinen Büchern schreibe oder in meinem Podcast sage oder auf Instagram schreibe auf den ersten Blick ja für andere, mache ich immer auch als Erinnerung für mich selbst. Und ich habe mal gesagt, und ich finde das eigentlich ganz gut, folge auf jeden Fall deinem Traum, auf jeden Fall. Denn in einen Scheißjob kannst du immer zurückgehen.
Das stimmt. Wofür bist du, wir haben über Dankbarkeit gesprochen, Lars, wofür bist du heute im Jahr 2024 ganz besonders dankbar? Abgesehen natürlich von dem, dass wir das Glück haben, in einem Land mit Demokratie, mit Frieden leben zu können, auch wenn die aktuelle Weltsituation alles andere als beruhigend ist. Das würde ich aber gerne ausklammern. Wofür bist du sonst ganz besonders dankbar?
Ich bin vor allem dankbar, ja, für so vieles, für meine Partnerin, dass wir uns gefunden haben, dass wir dieses tolle Kind auf die Welt gebracht haben. Also sie hat es auf die Welt gebracht, ich war dabei, dass wir uns unterstützen, dass einfach unsere Beziehung so schön ist. Dafür bin ich dankbar. Und dann bin ich dankbar, dass es mir gesundheitlich wieder ganz gut geht. Hatte in den letzten Jahren immer mal wieder Probleme gehabt und da geht's mir momentan ganz gut. Dafür bin ich richtig dankbar.
Darf ich da reingrätschen? Ich glaube, das ist auch eine Sache, die einen dann ein bisschen neu justiert und auch ein bisschen demütiger werden lässt, wenn man merkt, der Körper ist auch ein Tempel und es ist was Kostbares, wenn du gesund bist. Ne? Also es ist immer so leicht dahergeredet, aber wenn du dann selber das merkst am eigenen Leibe, dann ist dir das noch viel bewusster geworden, ja, schätze ich mal. Ne? Also
ja, du kannst noch so viel Erfolg haben im Außen, noch so viel Geld auf dem Konto, das große Haus und das Auto und die tollen Urlaube, wenn du krank bist, hat das alles keinen Wert. Wenn du das nicht genießen kannst, hat das keinen Wert. Und es gibt ja, stell dir mal vor, wie heißt nochmal der Gründer von Apple? Ich vergesse es gerade.
Steve Jobs.
Steve Jobs. Ich habe damals mal gesagt, als er gestorben ist, kurz nachdem er gestorben ist, ist er, glaube ich, auch an Krebs gestorben.
Ja, ja, er hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Und dann habe ich so gedacht, stell dir vor, Steve Jobs hätte dir all sein Geld gegeben, all seine Milliarden, wenn er es hätte eintauschen können gegen einen gesunden Körper. Und da dürfen wir uns auch nichts vormachen. Also Gesundheit ist das Allerwichtigste. Und ich bin deswegen so dankbar, weil eben es mir gut geht und ich auch ein paar Sachen geändert habe in meinem Leben, ein paar Sachen umgestellt habe.
Das freut mich sehr, lieber Lars, weil also das war mir, habe ich jetzt heute zum ersten Mal gehört, aber also das berührt mich sehr, weil also das einfach einen auch immer wieder auf den Boden holt, ne? Und also dass man eben auch sieht, dieser ganze Social Media Quatsch und mit schöner Glitzerscheinwelt, ne? Also was ist das alles wert, wenn wir nicht gesund sind?
Und
ist auch wieder so eine Binsenweisheit, aber ja, trotzdem, aber das ist ja das, worauf es ankommt.
Das ist ja die alten Kalendersprüche, die wir alle schon tausendmal gehört haben. Ja, aber sie sind ja trotzdem wahr. So nervig sie manchmal zu sein scheinen, aber sie bleiben wahr. Und deswegen gehe ich auch so viel spazieren, weil Bewegung ist einfach das Allerwichtigste. Eine gesunde Ernährung, du brauchst einen starken Körper, um all die Hürden zu meistern, die vor dir liegen. Und wenn du nicht in deiner Kraft bist, ja, wie sollst du dann das Leben bewältigen? Wie soll das gehen, wenn du morgens aufstehst und dir alles wehtut und du keinen geraden Meter gehen kannst? Wie sollst du dann dich 5 Stunden irgendwo hinsetzen, dich konzentrieren können? Es wird nicht funktionieren. Und ich weiß, wenn du 20 bist, denkst du dir, ach, mir gehört die Welt und ich muss auch auf gar nichts aufpassen. Aber ich bin jetzt auch 45, das heißt, die Hälfte meines Lebens ist rum. Ich will auch noch meine Tochter in 20 Jahren in den Arm nehmen können und will dann nicht irgendwie mit einem krummen Buckel irgendwo sitzen, sondern und dafür musst du halt auch arbeiten. Und mit Arbeit meine ich ein Bewusstsein schaffen, wie du dich ernährst, wie du dich bewegst, was du machst, was du in dich reinschaufelst und immer eine gute Balance finden zwischen mein Körper ist mein Tempel und mein Körper ist ein Vergnügungspark.
Das finde ich auch sehr schön und sehr inspirierend, weil ich finde auch, das ist ja immer, das Leben macht ja auch, es ist gerade dann besonders schön, wenn das Leben auch mal Extreme hat und das kann extrem im Gesunden sein, es kann aber auch mal Eskapismus sein, es kann auch mal es krachen lassen sein. Ich finde so zu in der Mitte ist immer doof. Ich mag es auch gern, wenn es mal stark nach oben und nach unten geht. Wann war dir das erste Mal bewusst, was du für eine Erwartungshaltung an dein Leben hast? Du hast es schon gesagt, das Leben ist ein unvergleichliches Geschenk. Das ist der Jackpot. Und dann sollte man auch verdammt nochmal das Beste aus diesem kostbaren Leben machen. Und man hat ja, ich glaube, das hatte ich auch gelesen, du sagst, es ist erschreckend, wie viele Menschen da gar keine Antwort drauf geben könnten, was sie eigentlich sich wünschen vom Leben, was sie für eine Erwartung haben. Wobei, das hört sich jetzt so egoistisch an, so Erwartungshaltung, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also wo möchte ich hin im Leben? Was möchte ich aus diesem Leben machen? Das ist so die Frage. Wann hast du das für dich herausgefunden?
Eigentlich schon ziemlich früh in meinen 20ern hat sich das so rauskristallisiert. Ich möchte ein freies Leben, ein Leben, das ich selbst gestalten kann, mit all den Problemen, die damit einhergehen, aber das ist mein Leben, so möchte ich leben. Ich möchte Dinge tun, die mich selbst interessieren. Ich möchte viele Erfahrungen machen. Viele Dinge, die andere Menschen möchten, interessieren mich nicht, deswegen mache ich sie auch nicht. Und ich glaube, das ist schon die halbe Miete, wenn du für dich herausgefunden hast, was möchtest du tun, wer möchtest du sein, und das kannst du auch immer wieder nachjustieren. Mein Leben findet sehr viel in mir statt, also in meinen eigenen Gedanken. Ich erschaffe mir sehr viel innere Welt, weswegen ich auch nicht so viel in der äußeren Welt brauche. Ist auch nicht so entscheidend, wo ich mich befinde, an welchem Ort ich mich befinde, weil ich mir eben dieses Paradies eben in mir erzeugen kann, auch durch Meditation.
Also du bist ein Spirit, das muss man sagen, du bist ein spiritueller Mensch. Das ist auch ein wichtiger Bereich in deinem Leben, ne? Dieses.
Ja, würde ich sagen. Ja, jeder definiert es auch anders, aber würde ich schon sagen, und das alles nicht so ernst nehmen. Also die Schwere, die das Leben von selbst ja schon hat, weil wir in einer Gesellschaft zusammen wohnen und leben, und wir sind ja Herdentiere. Das heißt, wir müssen auch mit Dingen klarkommen, die andere Menschen machen in unserer Community, in der kleinen wie auch in der großen Welt-Community. Das ist schon schwer genug. Und da sich aber die Leichtigkeit zu bewahren und zu sagen, ich bleibe so ein inneres Kind und ich möchte immer noch Neues entdecken, und da hilft natürlich ein eigenes kleines Kind. Aber das kannst du dir auch bewahren, ohne selbst Vater oder Mutter zu sein. Indem du offen durch die Welt gehst, nicht immer Nein sagst, nur weil du vielleicht noch keine Erfahrung hast, sondern dir sagst, hey, das habe ich noch nie probiert, ich glaube, ich kann das, ich mache das jetzt mal.
Ja, auch Neugierde, ne? So mit kindlicher Neugierde durchs Leben gehen, auch weil es gibt so viele Dinge, die wir noch nie im Leben getan haben und gar nicht auf die Idee mehr kommen. Das ist auch eine ganz traurige Sache, finde ich. Da muss man viel offener sein, finde ich, für Impulse, ne? Und eben das Spannende des Lebens.
Ja, ich habe zum Beispiel 3 Bücher mit einem Arzt zusammengeschrieben. Hätte ich niemals gedacht. Aber als dieser Arzt vor mir stand und wir uns unterhalten haben und wir uns angefreundet haben und er irgendwann gesagt hat, hast du nicht Lust, ein Buch zu schreiben mit mir? Habe ich gesagt zuerst nein, weil ich damals irgendwie was anderes wollte. Aber dann hat er mich nochmal gefragt, ein paar Wochen später. Und dann habe ich so gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Why not? Ja, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich 3 Bücher mit ihm gemacht, weil mich das selbst so interessiert hat auf einmal. Das heißt, offen sein, sich immer wieder für Neues interessieren, nicht eingestaubte Wege gehen, nur weil man sie immer gegangen ist. Nee, sag, ey, es gibt so viel zu entdecken, zu erleben auf der Welt. Dein Leben ist kein Bewerbungsgespräch, also oder kein, wie sagt man, kein CV, also kein... Na, wie nennt man das denn?
Das weiß ich jetzt auch nicht, was du, also du meinst...
Ich habe schon so lange keine Bewerbung mehr geschrieben.
Du meinst, ach so, eine Bewerbung.
Lebenslauf,
genau.
Das Leben ist doch kein Lebenslauf. Der für andere gut klingen muss. Ja. Das muss doch für dich gut sein, spannend sein. Und wenn da mal ein Jahr ist, wo du gar nichts gemacht hast, ja, dann brauchtest du jetzt gerade diese Pause.
Ich habe noch einen Gedanken zu diesem Ambivalenz der Leichtigkeit im Leben, die wir viel mehr suchen sollten, und eben aber auch der Schwere, die wir uns selber teilweise auferlegen. Ist es in deinen Augen nicht aber tatsächlich so, und es soll jetzt nicht so, ach, wohlstandsverwahrlostes, ach, geht's uns schlecht gejammer sein, aber ist es nicht nie so schwer gewesen, Mensch zu sein wie heute, aufgrund der vielen Dinge, die unser Gehirn permanent überfordern? Weißt du, diese ganze Social Media, digitale Welt, künstliche Intelligenz, das ist, glaube ich, eine echte Herausforderung an uns alle. Und ich glaube, das macht ja auch vielen Angst und das überfordert auch viele Menschen. Und ich glaube, das macht auch was kaputt, dass man eben nicht so zufrieden und glücklich sein kann. Ich glaube, das ist eine ganz tricky Phase, in der wir gerade leben, ne? Mit dieser extremen Revolution, was Digitalisierung und künstliche Intelligenz etc. angeht. Ja, das ist jetzt nochmal ein großes Fass, was ich aufbaue zum Schluss, aber finde ich einfach spannend, weil das Menschsein, es ist besser heute denn je, keine Frage, wir werden älter denn je, wir sind gesünder, wir haben alle Möglichkeiten der Welt, aber es ist auch schwerer geworden in meinen Augen.
Genau, und das sind ja die Widersprüchlichkeiten des Lebens, dass auf der einen Seite lebt jeder von uns. Und mit jeder und jede meine ich jetzt tatsächlich der diesen Podcast hört und hören kann. Wir leben ein Leben, wovon Könige vor Jahrhunderten nur hätten träumen können. Alle Kaiser und Könige und großen Eroberer, die man so lernt in der Geschichte, in der Schule, die Herrscher waren von ganzen Ländern und großes Persische Reich und Alexander der Große und so. Der hatte nicht so ein luxuriöses Leben wie wir. Und bei all den Hunderten von Milliarden Menschen, die schon gelebt haben auf der Erde, ein Bruchteil von all diesen Menschen hatte so ein luxuriöses Leben wie wir. Das heißt, objektiv betrachtet haben wir den gigantischsten Jackpot geknackt aller Zeiten. Subjektiv betrachtet, und da kommt jetzt auch Social Media und diese Informationsmediengesellschaft, in der wir leben, wir kriegen so viel mit.
Genau, also so viel von der ganzen Welt. Also im 18. Jahrhundert, da haben die Leute gewusst, was in ihrem Dorf passiert. Heute wissen wir, was im hintersten Eckchen der Welt passiert, ne? Auch an negativen Dingen.
Genau, wir kriegen so viele Informationen mit, dass wir das eigentlich gar nicht alles erfassen können. Und das verwirrt uns logischerweise. Und wir wissen manchmal gar nicht mehr, was kann ich jetzt sagen? Wem kann ich damit jetzt auf den Schlips treten? Wer könnte sich angesprochen fühlen? Wer nicht? Was muss ich alles beachten? Es gibt ja nur noch mehr Regeln die ganze Zeit. Noch mehr Regeln, mehr Regeln, mehr Regeln. Und da hilft einfach zum Beispiel Meditation. Einmal, zweimal am Tag. Warum? Weil du dich wieder rebootest. Du schaltest einfach mal diese laute Welt aus und erschaffst in dir einen Ort, wo nichts sein muss, wo keine Frage beantwortet werden muss, wo du nichts darstellen musst. Da bist du einfach, du bist einfach im Jetzt. Und das ist wie ein Urlaub von dem ganzen Stress im Alltag. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, sucht euch eine Form aus der Meditation, die euch hilft. Es gibt so viele schöne Formen. Und dann wird das Leben nicht mehr so laut, auch nicht mehr so stressig. Und mit der Zeit lernt man auch, mit dieser Flut an Informationen besser klarzukommen.
Wir hatten über kluge Kalendersprüche gesprochen, dass die ja doch sehr viel Wahrheit beinhalten. Deswegen die gemeine Frage, aus der Flut von tausenden von schönen, berührenden Sprüchen, was für ein Spruch, für ein Credo würde dir jetzt im Kopf rumschweben, wenn du auf dein Leben blickst? Und was bringt das Leben für dich so ganz schön auf den Punkt? Oder zumindest eine Facette?
Was ich total schön finde, ist der Satz, keiner weiß, wie es geht, alle tun nur so. Ich habe auch keine Ahnung. Ich bin da ganz ehrlich. Also was weiß ich schon übers Leben? Ich sitze hier in meiner Wohnung und kann über das reden, was ich erfahren habe, was ich erlebt habe. Aber was weiß ich schon? Ich mach's einfach. Ich mache einfach das, was ich machen möchte und gebe mir Mühe und versuche, da was rauszuziehen. Für den einen ist das hilfreich, für den anderen nicht. Alles nicht so ernst nehmen. Aber immer in dem Bewusstsein, hey, dieses Leben ist ein Geschenk. Vergeude es nicht.
Ist eigentlich ein perfektes Schlusswort, aber trotzdem frage ich dich, was würdest du dem 18-jährigen Lars ins Ohr flüstern? Was für einen guten Rat fürs Leben mitgeben? Für einen guten Rat für sein noch junges Leben mitgeben, wenn du ihm mit der Erfahrung, die du heute gesammelt hast, was ins Ohr flüstern könntest?
Ja, da würde ich ganz konkret sagen, beschäftige dich früher mit deinen Finanzen.
Aber das ist so unsexy, Lars.
Ich weiß, das ist so wahnsinnig unsexy, aber
nein, nicht.
Das ist unglaublich wichtig, weil wir darüber nichts in der Schule lernen. Viele Eltern uns das nicht weitergeben. Auch meine Eltern haben mir nichts über Geld erklärt und die allermeisten Menschen keine Ahnung haben. Und viele Probleme im Alltag auch daher kommen, weil finanzielle Sorgen da sind. Und ich weiß, das ist total unsexy und so, aber es ist ein echter Lifehack. Also so, ich mit 18, ja, wenn mir da jemand ein bisschen den Kopf gewaschen hätte und gesagt hätte, schau mal, lies mal andere Bücher oder lies mal überhaupt Bücher zu dem Thema, beschäftige dich damit, mach vielleicht mal einen Kurs oder geh mal auf einen Workshop. Es wird dein Leben später maximalst verbessern.
Lars, ich sende dann jetzt nochmal raus, dass du ab Oktober mit deinem neuen Programm, der Soundtrack deines Lebens, Imagine in Deutschland unterwegs bist. Also wer nach diesem Gespräch Lust hat, dich auch mal live zu erleben, der möge das bitte tun. Weiterhin auch viel Erfolg für alle Projekte, die da jetzt gerade im Kopf rumspuken. Ich bin ziemlich sicher, dass du auch ein neues Buch in der Mache hast. Auch deinen Podcast auf ein Espresso mit kann ich heiß empfehlen. Und ich bin happy, dass du heute bei mir zu Gast warst. Vielen lieben Dank, Lars. Hat mir sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht.
Sehr gerne. Bis bald. Ciao.
Da Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.